Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei einem weiteren Interview auf dem großen Potenzialsymposium. Ich habe heute hier einen ganz besonderen Gast, den Sergei Semyonov, und wir haben gerade schon ein ganz interessantes Vorgespräch geführt und haben das unterbrochen, weil wir wollen ja noch dieses Interview machen. Es wird immer spannender. Und heute im Interview geht es einfach darum, um die Bestimmung eines jeden von uns im Leben, wie sich das einfach bemerkbar macht, wo die herkommt, wo sie uns hinführt. Und vor allen Dingen, was sie auch mit uns macht. Ne? Sergei, du hast ja vorhin schon gesagt, da ging es um diese Erkenntnis, die dir manchmal auf den Boden oder den Füßen wegraut. Ne?
Ja. Genau, wie ich dir schon erzählt habe, ich habe so alle 6 Monate immer mal wieder so eine unglaubliche Erkenntnis, die nicht einfach nur im Kopf stattfindet, sondern eine Erkenntnis, die wirklich sich im ganzen Körper zeigt und wo du einfach merkst, du kannst dein Leben danach nicht mehr weiter so führen, wie du das bisher gemacht hast. Und was ich tatsächlich immer wieder spüre, ich spüre im Leben, geht es nicht darum in erster Linie, dass wir alle glücklich sind. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir eine Bestimmung im Leben finden. Es geht nicht in erster Linie darum, dass es uns gut geht, in erster Linie, sondern wir sind das Produkt von Bewusstsein. Das ist übrigens noch nicht der Inhalt der Erkenntnis. sondern wir sind das Produkt von Bewusstsein. Und wir sind quasi so, ich sehe uns Menschen als die 6. Stufe von Bewusstsein. Und was am Ende des Tages, worum es am Ende des Tages hier auf diesem Planeten, in diesem Universum, in diesem Leben geht, es geht darum, dass sich das Bewusstsein entfaltet. Durch Natur, durch Tiere, jetzt auch durch uns. Und dass es sich immer wieder, immer weiter entfaltet. Und wir Menschen sind aktuell kollektiv so absorbiert von unserem eigenen Leben. Und das merken wir, weil wir so sehr mit unseren Problemen beschäftigt sind. Und das meine ich jetzt nicht negativ. Das ist ein State des Bewusstseins, in dem wir uns befinden. Und was wir hier sehen können, ist, dass jedes Problem, was wir im Leben haben, ist im Grunde genommen nur eine Einladung dafür, dass wir mehr sehen können. Dass wir sehen können, dass dieses Problem, was ich gerade in meinem Leben habe, ob das geldtechnisch, finanziell oder partnerschaftlich oder was auch immer das für ein Problem ist am Ende des Tages, dass dieses Problem nur eine Einladung ist, dass wir unser Bewusstsein auf eine höhere Stufe bringen. Und ein Dankeschön ist natürlich, dass wir dieses Problem lösen. Nur im Grunde genommen geht es gar nicht um dieses Problem. Es geht im Grunde genommen auch gar nicht um die Lösung des Problems. Es geht um so viel mehr als das, dass das Bewusstsein sich immer weiter entfaltet. Das ist so, wie ich mittlerweile mein Leben sehe und so, wie ich mittlerweile das Leben hier generell auf diesem Planeten sehe. Und die Erkenntnis, die ich neulich hatte, die wirklich mir den kompletten Boden unter den Füßen weggenommen hat, war die Erkenntnis, dass wir ab einem bestimmten Alter, in dem Moment, wo wir erwachsen werden, in dem Moment, wo wir quasi in das eigenständige Leben hineinhüpfen, dass wir in diesem Moment in der Projektion unserer Vergangenheit leben. Ich habe immer wieder mal Gedanken gehabt, ja, das sind Momente, wo sich meine Vergangenheit zeigt. Momente, wenn etwas mich trifft oder wenn mich etwas triggert. Und in diesem Moment, wo ich realisiert habe, dass unser aktuelles Leben, dass dein Leben, Michael, in dem du dich jetzt befindest, mein Leben, in dem ich mich jetzt befinde und jeder Mensch, der erwachsen ist und in seinem Leben drinsteckt, dass er im Großen und Ganzen in einer Projektion seiner Vergangenheit steckt. Und dass das nicht falsch ist oder nicht richtig ist, sondern dass es genau darum geht. Wir kommen auf diese Welt, wir bekommen Themen ab, weil das so sein muss, weil es gar nicht anders geht. Also es kann gar nicht sein, dass wir als Kinder auf die Welt kommen und gar keine Themen abbekommen von unseren Eltern. Und diese Themen sind perfekt, weil wir als Seele diese Eltern gewählt haben. Und dann kriegen wir diese Themen ab, was natürlich in unserer Kindheit stattfindet. Und dann, wenn wir erwachsen werden, sitzen wir in diesen Themen bis zum Hals und beschäftigen wir uns eigentlich lebenlang damit, zu erkennen, dass das diese Themen sind, die gar nicht von hier kommen, sondern von damals gekommen sind. Und wir immer wieder so reinzoomen und immer mehr erkennen, oh, spannend, ah, das ist die Illusion. Das ist die Illusion. Und das ist der Grund, warum es so schmerzvoll ist. Nicht, weil das hier passiert, sondern weil das die Illusion ist. Und irgendwann später, wenn wir Glück haben und diese Projektionen immer mehr erkennen, haben wir die Möglichkeit, das Hier und Jetzt wahrzunehmen. Was es bedeutet, hier zu sein, auf diesem Planeten, im Jetzt zu sein und dieses Leben zu leben. Und das war krass.
Das glaube ich, ja.
Weil seitdem kann ich das alles hier nicht mehr so wahrnehmen wie früher. Jede Sekunde merke ich, diese Erkenntnis ist einfach da. Und die geht nicht weg, die kann gar nicht mehr weggehen.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Riesenkrise schiebe in meinem Leben,
ja,
meinetwegen beziehungstechnisch oder wie du schon gesagt hast, Geldtechnik,
ja,
und
ja,
ich weiß nicht mehr ein noch aus, dann geht es ja eigentlich gar nicht darum, dass ich sage, hey, ich möchte jetzt einfach, liebes Universum, ich möchte mehr Geld haben. Liebes Universum,
ja,
ich möchte jetzt doch mal den richtigen Partner haben.
Ja.
Ist gar nicht, oder? So wie du gesagt hast.
Nicht in erster Linie. Nicht in erster Linie, weil eigentlich, was wir hier Menschen, was uns Menschen am allermeisten ausmacht, wir sind die sechste Form des Bewusstseins. Davor sind Tiere, Pflanzen, Mineralien, das sind alles diese einfachsten Formen. Was uns ausmacht, es macht uns folgende Fähigkeit aus. Wir können erkennen. Und was wir hier die ganze Zeit tun, wir erkennen Dinge nicht so, wie die scheinen, augenscheinlich zu sein scheinen, sondern wir erkennen die Essenz, was sich dahinter verbirgt. Und der Grund von diesem Beispiel, was du gerade genannt hast, eine Krise in der Partnerschaft, eine Krise finanziell, eine Krise beruflich oder was auch immer das für eine Krise ist, ist deshalb eine Krise, weil wir darin nicht das sehen, was es ist. Wir sehen darin eine Projektion dessen, was wir erfahren haben in der Vergangenheit. Und der Grund, warum sich das zeigt, ist nur, weil es genau als das erkannt werden möchte. Und zwar nicht einfach nur theoretisch im Kopf, indem ich einfach nur theoretisch jetzt weiß, dass alles eine Form der Projektion ist, sondern es möchte, dass es genau als das gesehen wird. Nicht theoretisch, sondern dass du wirklich sehen kannst, was verbirgt sich dahinter. Und in dem Moment, wo du das genau siehst, mit jeder Faser deines Körpers, erkennst du, dass du gar nicht mehr leiden kannst, weil du erkennst, diese Erfahrung wollte auf keinen Fall, dass du darunter leidest. Aber der Grund, warum du gelitten hast, und das war richtig, weil du darin etwas gesehen hast, was gar nicht das ist, was es ist. Und dann kommst du auf die höhere Bewusstseinsstufe, weil du Dinge klarer siehst. Weil du es als das erkannt hast, was es ist. Und dann bist du auf eine völlig andere Bewusstseinsstufe. Und auf dieser höheren Bewusstseinsstufe zeigt sich dir die Lösung. Aber es geht gar nicht in erster Linie um die Lösung. Es geht nur darum, dass du einfach weiterkommst, bewusstseinstechnisch. Und dann weitere Probleme in deinem Leben, auf weitere Probleme in deinem Leben stoßen kannst, damit du genau dasselbe machen kannst, damit dein Bewusstsein einfach auf höhere und höhere und höhere Stufen geht. Und das macht Spaß. Weil das ist Ausdehnung. Und das ist etwas, was wir dann mit Glück, was wir dann unter Glück verstehen. Aber Glück ist nur ein Nebeneffekt. Es geht nicht darum, dass wir auf die Welt kommen, um glücklich zu sein. Das ist von meinem Empfinden eine Form von Illusion.
Aber Spaß haben dürfen wir schon, also?
Natürlich! Wir dürfen alles Mögliche, weil das ist der natürlichste Zustand, wenn wir bewusstseinstechnisch uns weiter entfalten, dann haben wir all die menschlichen Erfahrungen, die uns das Leben geschenkt hat, damit wir irgendwas davon haben. Weil wenn wir einfach nur erkennen würden, bräuchten wir nicht ein Mensch sein.
Ich kann mich noch erinnern, damals in den 80er Jahren, wo das so mit dieser Spiritualität so losging und Esoterik und diesem ganzen Kram.
Ja.
Ging es am Anfang, und das hat sich auch die letzten Jahre aber immer mehr verloren, da ging es immer darum, dass man Strategien hat, dass man Dinge tut, aber im Kern, die Kernthema da war, dass man diese Dinge als getrennt von sich betrachtet.
Ja, genau.
Na? Und das fand ich auch total interessant, und ich habe auch viele von solchen Programmen durchgemacht. Was hat es gebracht? Nix.
Ja.
Und ich habe mich immer gefragt, wie kann ich denn mein Bewusstsein erweitern? Wie funktioniert das? Aber wenn
Ja,
du, ne?
ich verstehe die Frage so gut. Und das können wir tatsächlich, indem wir, und also ich habe mich immer gefragt, welche Fähigkeit gibt es, die die größte Hebelwirkung hat in Bezug auf das Leben heute? Also im Hier und Jetzt, weil das ändert sich ja von Zeit zu Zeit. Aber wenn wir das Leben heute nehmen, welche Fähigkeit, welche praktische Fähigkeit fe fehlt uns am meisten und fällt uns schwer? Und diese Fähigkeit heißt, ich gebe mich dem Leben komplett hin.
Oh,
Weil
ja.
anders geht nicht. Also du kannst gar nicht, du kannst, also wenn du dir als Ziel machst, oh, weil du kannst jetzt daraus ein spannendes Konzept machen von dem, was ich erzählt habe. Du kannst jetzt sagen, wow, das ist die Essenz. Und jetzt kommt, wir sind ja gespalten als Persönlichkeiten. Wir haben Schutzanteile, wir haben abgelehnte Anteile in uns und wir sind die ganze Zeit mit so einem Pseudo-Ich identifiziert und dieses Pseudo-Ich hat eine Strategie und diese Strategie heißt, ich gebe mich dem Leben auf keinen Fall hin, weil das ist maximal gefährlich, maximal. Und ich mache alles, 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 alles in meiner Macht, um das anzuhalten, um auf keinen Fall das zu ermöglichen, dass wir uns ins Leben hineinfallen lassen, weil das ist maximal gefährlich. Maximal. Weil Vergangenheit. Was haben wir von der Vergangenheit erlebt? Wenn nicht ich bin, maximal gefährlich. Und das ist im Grunde genommen Spiritual Bypassing. Das heißt, was heißt Spiritual Bypassing? Ich höre eine gut gemeinte Lehre, eine gut gemeinte Botschaft und deute sie so um in meinem Bewusstsein, dass ich sie gegen mich selbst nutze, um mich zu schützen. Weil was wollen wir denn? Was will der Schutzanteil? Der Schutzanteil möchte auf keinen Fall etwas Negatives fühlen. Der Schutzanteil möchte auf keinen Fall, dass es uns schlecht geht. Das heißt, der Schutzanteil möchte quasi auf die andere Seite, aber ohne durch die Kluft gehen zu müssen. Der Schutzanteil möchte quasi auf die andere Seite der Erleuchtung kommen, aber ohne dich davor fallen lassen zu müssen. Also wird jetzt der Schutzanteil sagen, oh spannend, Serge, das, was du gerade erzählst, ist so cool. Also werde ich jetzt daraus ein Konzept machen in meinem Kopf und so tun, als ob. Und das bringt nichts. Also die einzige Möglichkeit ist, was du im Leben hast, ist tatsächlich dir zu sagen, ich gebe mich dem Leben voll und ganz hin und ich erkenne auch, dass ich in mir einen Schutzanteil habe, weil der geht ja nicht weg. Dass der dagegen steuert. Dass egal was, wie sehr ich versuchen werde, mich dem Leben hinzugeben, dass ich immer eine Gegenkraft in mir spüren werde dabei, die dagegen steuern wird, aber ich werde mich trotzdem fallen lassen und das wird sich unangenehm anfühlen. Aber das mache ich, weil ich so sehr gesehen habe, dass das der einzige Weg ist, weil du bekommst nicht in deinem Leben das, was du willst. Du bekommst in deinem Leben immer das, was du brauchst, um zu bekommen, was du willst. Das heißt, wenn du jetzt einen Raum aufmachst und sagst, das will ich, ich mache jetzt einen Raum ra auf und ich gehe los, kommt erstmal der Rotz.
Üblicherweise, ja.
Und dann trennt sich der Spreu vom Weizen. Weil dann gibt es Menschen, die sagen, oh, ich habe was falsch gemacht, ich habe nicht manifestiert, ich bin nicht okay, ich habe was falsch gemacht, ich muss besser positiv denken, damit das kommt, was ich will. Was mache ich denn falsch? Also die erkennen gar nicht, dass das Leben dir immer, immer, du musst nicht mal positiv denken, immer das liefert, was du brauchst, um zu bekommen, was du willst. Du bist immer im richtigen Kurs. Du bist immer auf der richtigen Destination. Du musst dafür nichts tun. Aber ja, dein Leben schickt dir erstmal Dinge, damit deine Schattenanteile angetriggert werden, weil die stehen dir im Wege, um das zu bekommen, was du willst. Die paddeln in die entgegengesetzte Richtung. Die darfst du erstmal sehen und erkennen. Und darin sterben.
Aber dieses Sterben, dieses, wenn ich jetzt meinen Schattenanteil, wenn der mein Schatten jetzt vor mir steht, sagt, hallo, da bin ich, den muss ich ja nicht bis an mein Lebensende fühlen, sondern den nehme ich wahr, den erkenne ich, den fühle ich. Und der Prozess wird ja auch nicht Ewigkeiten dauern, oder?
Die Problematik ist, ja, das ist ein Paradoxon. Wenn du dem Schatten nicht erlaubst, bis zum Ende deines Lebens da sein, kommst du nicht in deinen Schatten rein. Das heißt, der Schatten will ja die komplette Hingabe. Das heißt, der Schatten will das Gefühl bekommen, er hat die komplette Kontrolle über dein Leben und über dich. Weil der hat er. Weil du hast kein Einfluss auf deinen Schattenanteil. Der ist ja abgespalten. Der ist ja abgespalten von deinem bewussten Dasein. Und der hat einen Einfluss auf dich. Du hast keinen Einfluss auf ihn. Du kannst ihn nur wegsperren. Das ist die einzige Kontrolle, die du über deinen Schatten hast. Und in dem Moment, wenn der Schatten spürt, du gibst dich dem Schatten hin. Was bedeutet das umgangssprachlich? Es bedeutet, du darfst hier sein für immer.
Ja.
Das heißt, du darfst hier sein für immer, wenn es bedeuten würde, dass du mich auseinander nimmst bis zum Ende meines Lebens und dass es alles so bleibt, wie es ist. Ich gebe mich trotzdem dem Ganzen hin. Und paradoxerweise, in dem Moment, wo wir bereit sind, all das bis zum Ende unseres Lebens zu fühlen, dauert das nicht bis zum Ende unseres Lebens. Weil genau das ist ja der Punkt. Warum sollen wir das bis zum Ende unseres Lebens leben, wenn wir die Kontrolle abgegeben haben? Aber das können wir nicht faken. Das heißt, solange du glaubst, oh, wenn ich da reingehe, gehe ich da wieder raus, bist du nur mit einem Bein da drinne. Und der Schatten spürt das sofort. Also du kannst deine Schattenanteile auf keinen Fall irgendwie anlügen oder da irgendwas denen vormachen oder so. Die wissen ganz genau, okay, der ist nicht im Boot. Und dann bleiben die so lange da, bis sie dich fertig gemacht haben. Und glaub mir, die werden dich fertig machen. Also nicht dich, sondern du weißt, was ich meine.
Ja.
Weil die haben ja die meiste Kraft. Und es gibt ein Gesetz, das heißt Schattenprinzip vor Schöpfungsprinzip.
Das heißt, ich gehe auf jeden Fall durch meine dunklen Anteile, weil du, wie schon gesagt hast, sie mich ja eben davon abhalten, ne?
Ja, und da ist die meiste Energie für Schöpfung. Wie kann dir das Leben das geben, was du willst, wenn du dafür gar nicht die Schöpferkraft hast? Weil du kreierst ja nicht durch nichts. Du kreierst durch deine Energie. Und wenn die meiste Energie in deinen Schattenanteilen steckt, kannst du gar nicht im Schöpfungsprinzip sein. Also du bist immer im Schöpfungsprinzip, aber halt mehr dann im Schattenprinzip. Es läuft alles gleichzeitig. Und je mehr Energie du quasi befreist aus diesem Schattenprinzip, desto mehr Energie steht dir dann fürs Schöpfen zur Verfügung.
Das habe ich verstanden. Das ist so ein genialer Ansatz. Trifft es vielleicht nicht ganz, aber das ist einfach genial, weil ich ja so die Möglichkeit habe, immer größer zu werden, mein Bewusstsein immer mehr auszuweiten.
Ja. Ja.
Ja. Wie sieht das denn jetzt aus mit der Bestimmung, die ich im Leben habe?
Ja.
Ich meine, so wie ich das jetzt verstanden habe, spielt es keine große Rolle mehr.
Doch, das spielt eine Rolle, aber nicht in der Form, dass du dir darüber groß Gedanken machen musst.
Genau.
Weil wir gerade heute, also das ist so mein Gefühl, was ich immer habe, dass, ja, diese Frage ist berechtigt, wer bin ich, wofür bin ich hier? Aber allein schon diese Frage ist ein Hinweis, dass wir mit uns selbst nicht verbunden sind. Weil die Frage fällt weg. Die Frage nach der Bestimmung, nach dem Warum, wer bin ich, was bin ich, muss nicht beantwortet werden auf der kognitiven Ebene. Das ist ein Symptom. Das heißt, solange wir versuchen, auf der kognitiven Ebene die Frage zu beantworten, wer bin ich, was ist meine Bestimmung, warum bin ich hier, kannst du dir so vorstellen, wir sind aus dem Fluss raus und der Fluss, der hat ja eine Strömung.
Ja.
Wir sind rausgegangen, haben uns auf die Erde gesetzt, haben einen Stift und Papier genommen und haben angefangen, über den Fluss zu philosophieren, der alles von alleine macht. Und solange wir darüber philosophieren, wer bin ich, wo geht der Fluss denn hin und wie sieht denn die Bestimmung aus, die dort von alleine entsteht, leben wir quasi an dem Fluss des Lebens vorbei. Weil wir können diese Fragen auf der kognitiven Ebene nicht beantworten, schlicht und einfach, weil die Frage selbst ein Symptom einer Problematik ist. Das heißt, wenn Menschen zu mir kommen, und viele Menschen kommen zu mir, auch so erfolgreiche, vor allem sehr erfolgreiche Unternehmer, bei denen du denkst, die haben es gecheckt. Bei denen läuft alles perfekt im Außen. Die leben ihre Bestimmung, weil Menschen haben es gelernt, am Geld alles zu messen. Wenn man Geld hat, wenn alles im Außen erfolgreich ist und so, dann leben die, dann ist alles perfekt. Und dann kommen die zu mir und sagen, schön und gut, ich habe im Leben alles. Ich könnte jetzt einfach nur mein Handy nehmen, ich könnte Flugtickets besorgen und ich könnte an jeden Ort des Lebens fliegen. Aber die Problematik ist, das fühlt sich komplett sinnlos an. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier bin. Und das ist für mich nicht die Frage, ich muss jetzt mit denen mich hinsetzen, wir müssen jetzt ein Konzept erstellen, wer sind sie denn und warum sind sie hier, sondern ich weiß, die sind so weit weg durch ihr Business. Die haben so, die wollten so sehr erfolgreich sein, weil die dachten, wenn sie erfolgreich sind, kriegen die die Verbindung und alles, dass sie so viele Anteile abgespalten haben in ihrem Inneren, maximal abgespalten haben. Dann haben sie diesen Erfolg erlebt, haben gemerkt, oh krass, das gibt mir gar nicht das, was ich wollte. Ich fühle mich noch miserabler denn je, weil jetzt habe ich auch noch die Hoffnung verloren. Und wenn die zu mir kommen, dann weiß ich, die sind maximal entfernt von allem in denen, weil die haben das verkauft. Um Erfolg zu haben im Außen, weil die dachten, darum geht's.
Ja, ja, im Außen, aber innen leer und eben nicht sinnerfüllt.
Ja.
Nicht wirklich erfüllt hier im Herzen.
Genau. Und jetzt ist die Frage der Bestimmung. Was ist die Bestimmung? Der erste Satz ist, gib auf, dir diese Frage zu stellen. Weil je mehr du dir diese Frage stellst, je mehr du da reingehst, je mehr Energie du dieser Frage gibst auf der kognitiven Ebene, desto mehr zieht dich diese Energie, diese Frage aus deinem Körper immer mehr nach oben. Und du beschäftigst dich die ganze Zeit konzeptionell, wer bist du, was bist du? Und das ist völlig an dem vorbei, wer du bist. Das heißt, in dem Moment, wo du diese Frage aufgibst, passiert Folgendes. Es wird unangenehm. Auf einmal öffnet sich ein Raum in dir, wenn du diese Frage wirklich aufgibst oder versuchst mal, du kannst es erstmal versuchen, die Frage aufzugeben, wirst du merken, oh, da öffnet sich was in dir. Und das ist nicht angenehm. Es fühlt sich scheiße an. Und der erste Schritt wäre mal in dem Moment, genau in diesen Raum einzutauchen. Und das erstmal einfach mal ohne Intention. Einfach mal sein zu lassen, zu spüren, wie geht's dir so damit, diese Frage nicht mehr zu stellen? Wie geht's dir so damit, diese Frage nie mehr zu stellen? Was zeigt sich so? Und glaub mir, allein schon in dem Raum bist du dir und deiner Bestimmung viel näher, als wenn du dir diese Frage stellst.
Ich kann das bestätigen, weil die letzten 2 Wochen ging es mir genau darum. Ich meine, ich habe hier den Kongress vorbereitet und bin eigentlich in der Energie, es läuft alles.
Ja.
Und dann stelle ich mir die Frage, was ist eigentlich meine Bestimmung?
Ja.
Wo ist mein Seelenplan? Was habe ich hier verloren?
Ja.
Und erst als ich das losgelassen habe, als ich mich nicht mehr mit dieser Frage beschäftigt habe, weil ich festgestellt habe, es bringt nichts.
Ja.
Dann haben sich die Dinge erst gefügt. Dann hat sich das erst zeigen dürfen.
Und das ist quasi nur der erste Schritt. Und danach kommen die nächsten Schritte. Und was wir dann merken, retrospektiv erst, wow, spannend, auf einmal gucke ich auf mein Leben zurück und erkenne, und das ist die Art und Weise, wie wir unsere Bestimmung dann konzeptionell und kognitiv erkennen, indem wir die schon leben. Das heißt, wir können unsere Bestimmung never ever und niemals im Vorfeld erkennen, weil darum geht es gar nicht, weil das ist nur Sicherheitsgedöns. Das heißt, du willst nur wissen, damit du nicht ins Unbekannte gehst. Aber im Leben geht es nur noch darum, ins Unbekannte zu gehen. Das ist das Leben. Das Leben ist, wenn du mit deinen Sinnen im Unbekannten bist und voll aktiviert bist und gar nicht weißt, was auf dich zukommt. That's life. Und retrospektiv, wenn du mal gelebt hast, kann sein, muss aber nicht, ist auch nicht wichtig, aber es kann sein, dass du dann retrospektiv auf dein Leben guckst und einen roten Faden erkennst, weil es den immer gibt, und erkennst, oh spannend, jetzt habe ich die Energie und ich kann sie in Worte bringen, indem ich beschreibe, dass ich im Fluss war, dass der Fluss mich dahin und dahin gebracht hat und ich dann zurückgucke, wie der Fluss so verlaufen ist und ich dann erkenne, oh spannend, das könnte vielleicht meine Bestimmung gewesen sein. Aber im Vorfeld geht es gar nicht darum, dass du das weißt. Das wäre kontraproduktiv.
Es ist interessant, dass du das genauso sagst, weil immer wenn ich dachte, ich hätte meine Lebensaufgabe gefunden oder ich würde jetzt meiner Berufung folgen, hat sich das auch mal in den Scherbenhaufen verwandelt und es war wieder völlig anders.
Ja.
Wie so ein Fisch, den man nicht festhalten kann,
ja,
hat er sich ständig irgendwie wieder rausgefunden und dann steht man da und denkt sich, wo geht es weiter?
Ja.
Das finde ich besonders interessant.
Ja.
Na, ich habe, wie gesagt, ich habe irgendwann aufgegeben, dieser Lebensaufgabe zu finden, zu folgen. Weil wenn ich das aufgebe, dann zeigt sich das einfach.
Ja.
Dann geht das. Aber sonst das ist, weiß ich auch nicht, aber anders funktioniert das Universum anscheinend nicht. Diese ständige Druckmacherei, die hat noch zu nie was geführt.
Ja. Und das ist der innere Kritiker. Wir haben ja, als wir klein waren, was auf der Psychenebene passiert ist, wir haben jeder von uns hat eine Spaltung erlebt. Jeder von uns. Jeder von uns. Und zwar, er hat einen inneren Kritiker dazu gewonnen. Also ein Teil in uns hat sich quasi gegen uns gedreht und gesagt, oh, da ist was Schmerzvolles passiert. Und das war so schlimm, dass ich jetzt als Security Guard aufpassen werde, damit sich das nicht wiederholt. Also ein Teil von uns hat sich quasi aufgeopfert und hat sich als zum Kritiker ernannt, um aufzupassen. Und der Kritiker tut nichts anderes als Vermeidung, pure Vermeidung mit Druck. Er arbeitet mit Druck.
Ja,
das heißt, es wird Druck ausgeübt. Jedes Mal, wenn du in deinem Leben oder irgendjemand, der jetzt dieses Interview anschaut, in seinem Leben Druck verspürt, weiß er, ich bin jetzt gerade der innere Kritiker. Ich bin nicht ich, obwohl es ein Teil von mir ist. Aber das ist nicht so meine wahre Essenz. Und das ist auch okay, das ist richtig so. Du hast nichts falsch gemacht. Das ist einfach so, wie es hier funktioniert. Sei es einfach dir bewusst. Bist du der innere Kritiker, der Druck ausübt, weil er was vermeiden möchte? Und dann wächst der Druck über die Zeit. Der wird mehr. Irgendwann erreichen wir den Höhepunkt. Und was passiert dann? Wir rutschen in die gegengesetzte Kraft, in den Rebellen. Das heißt, wir haben nicht nur den inneren Kritiker dazu bekommen zu unserer Psyche, sondern den Rebellen dazu bekommen zu unserer Psyche. Und der Rebell, sein Thema ist Wut, weil der innere Kritiker überschreitet immer Grenzen in uns. Der tut da was falsch, hier Druck, da drückt überall, bis die Wut so krass ist. Und das ist die entgegengesetzte Kraft, weil alles ist in der Polarität und der perfekten Balance. Und dann knallt der Rebell, dass wir in diese Wut gehen und manchmal spüren wir im Rebellen ein bisschen, als wären das wir, obwohl das nicht so stimmt. Das ist nur einfach das Kompensieren dessen, was davor reingedrückt wurde. Im selben Maße. Und dann gehen wir in diese Wut und manchmal zerstören wir einfach alles, was wir aufgebaut haben oder halb. Indem wir einfach explodieren und genau an den Punkt kommen, wo wir eigentlich in Ordnung mit uns sind. Aber leider hört das nicht auf, weil dann rutschen wir in dieses Schuld und Scham, das ist der dritte Part der Psyche, wo wir spüren, wir sind so weak und so schlimm und so falsch, wir haben alles falsch gemacht, weil durch Wut haben wir halt so viel zerstört und es ist Wut und Scham. Und das ist die Urwunde. Aber da bleiben wir leider nicht, weil da geht es eigentlich runter zur wahren Essenz. Das heißt, jedes Mal, wenn es dir schlecht geht, bist du so viel näher an deiner wahren Essenz, als wenn es dir gut geht. Blöderweise. Und dann gehen wir wieder in den inneren Kritiker und der innere Kritiker geht dann so richtig noch schlimmer vor. Der sagt dann, du hast alles vermasselt im Leben und jetzt musst du dich noch mehr anstrengen. Gib dir echt Mühe. Und dann laufen wir so in Schleifen, meistens so bis 40. Und dann kommt so etwas, was wir Wechseljahre nennen. Warum Wechseljahre? Weil die Energie durch diese Schleifen immer niedriger wird, kontinuierlich. Und irgendwann erreichen wir so eine kritische Energiekapazität, dass diese Schleife nicht mehr geht. Wir haben keine Kraft mehr für diese komische Schleife, die wir da drehen. Und dann bricht alles zusammen.
Genau, das heißt, wir müssen uns dann wirklich damit auseinandersetzen.
Ja.
Wo wir die ganze Zeit nicht hinwollen, logisch, ja. Dieses Konzept mag ich jetzt eher nicht sagen, aber diese Art und Weise, dass ich wirklich mal die Dinge einfach so akzeptiere, wie sie sind. Ich meine, es das heißt ja auch, wenn ich einen Partner habe und ihn bedingungslos liebe, ihn so annehme, wie er ist, ist alles hervorragend. Aber was ist mit mir?
Ja.
Ja, wo beginnt denn der Prozess, dass du sagst ja, wir sind ja selber geprägt seit unserer Geburt, wir bekommen verschiedene Themen und so weiter, das lässt sich nicht vermeiden. Aber wo beginnt denn der Prozess, dass ich mich selbst so annehme, wie ich bin?
Der Prozess beginnt bei deinen negativen Gefühlen.
Seltsamerweise,
Ja.
ne?
Und das ist die Problematik mit diesen negativen Gefühlen. Meistens, wenn wir ehrlich mit uns sind, sind die meisten positiven Gefühle, die wir im Leben empfinden, ein Mittel zum Zweck. Leider. Nicht immer, aber meistens. Das heißt, meistens sind wir in positiven Gefühlen nicht, weil wir an positiven Gefühlen in erster Linie interessiert sind, sondern wir in erster Linie daran interessiert sind, uns nicht schlecht zu fühlen. Und meistens sind, und ich rede jetzt nicht, ich möchte jetzt niemanden unterstellen, dass hier jemand im Raum ist, der quasi genauso lebt. Es gibt Menschen, es sind Ausnahmen. Ich würde jetzt auch nicht mich zu diesen meistens zählen. Also ich lebe mittlerweile schon ein bisschen anders. Also nicht, dass jemand sich irgendwie so bevormundet fühlt oder so. Also ich spreche immer noch von den meisten Menschen kollektiv betrachtet. Ja, also nicht, dass das irgendwie Missverständnisse mit sich bringt. Also kollektiv gesehen, also kollektiv, im Kollektiven ist es so, dass es wenig echte positive Zustände gibt. Deshalb ist das nicht das Problem. Aber es gibt echte negative Zustände. Und das ist, warum ich sage, dass wenn es dir schlecht geht, bist du in den meisten Fällen so viel näher an deiner Essenz, als wenn es dir gut geht. Weil meistens, nicht immer, aber meistens sind diese positiven Gefühle nur so etwas, was man so drüber gelegt hat, was aber nicht echt ist, was so künstlich ist, was so kompensierungstechnisch herbeigeführt wurde oder durch positives Denken. Um Gottes Willen, wenn ich positives Denken höre, dann stehen mir alle Haare zu Berge.
Meine nicht.
Und ich würde behaupten, dass es uns nachhaltig und langfristig vor allem, ich bin für nachhaltig und langfristig, ich liebe das, ich mag nicht so kurzfristig gut und dann wieder schlecht, sondern lieber schlecht, aber nachhaltig besser und dann gut und dann bleibt es so. Solange wir uns mit unseren unangenehmen Gefühlen nicht auseinandergesetzt haben, so wirklich, so richtig, können wir selten echte positive Zustände nachhaltig und langfristig erleben.
Das
Und
denke
positive, ja?
ich. Ja, das denke ich mir, weil wenn ich jetzt irgendwie den Eindruck hätte, dass meine positiven Gefühle nur deshalb da sind, weil ich die negativen nicht sehen und nicht fühlen will, dann muss das ja irgendwann zusammenbrechen.
Genau. Das heißt, solange unsere Priorität, und das ist der Grund, warum das so verschoben ist alles, solange unsere Priorität im Inneren ist, in erster Linie nichts Negatives zu fühlen, und das ist nun mal im Kollektiven die Priorität, wird diese Konstellation so bleiben. Das heißt, diese Priorität muss wegfallen aus der Liste. Das heißt, die Priorität muss sein, ich möchte mich dem hingeben, so viel es geht. was gerade echt da ist. Und die Realität für die meisten Leute wird sein, sobald die sich das erlauben würden, wird das Echte, was dann immer wieder kommt und ziemlich womöglich lange anhalten wird, negativ sein.
Ja, ist verständlich, ja.
Weil man so viel unterdrückt hat. Und dann drunter immer wieder wird was Positives aufploppen. Immer wieder mal. Sobald wir uns da hinein bewegen. Und das Schöne ist, wir dürfen immer uns ablenken, wenn es zu krass wird. Ich habe nichts gegen bewusste Ablenkung, aber bewusst. Bewusst bedeutet, ich merke, es ist zu krass und jetzt lenke ich mich ab, nicht als Lösung, sondern um mir einfach ein bisschen Zwischenraum zu schaffen. Aber ich weiß, dass ich mich gerade ablenke und dass das nicht hilft, langfristig. Aber gerade jetzt hilft es ein bisschen. Und dann gehe ich wieder da rein und erlaube allem zu kommen. Ich brauche kein positives Fokus. Das ist dieses positive Gedönsgeschichte, geht mir so richtig auf den Senkel, das kannst du dir nicht vorstellen. Geht mir so auf den Senkel, es ist unglaublich, was damit eigentlich, im Grunde genommen ist auch das dienlich, ja, also im Grunde genommen ist alles dienlich, aber was das anrichtet im System, das Ganze noch schwieriger macht langfristig, weil wenn du anfängst mit dem positiven Fokus zu arbeiten, richtest du Schaden an in deinem System. Weil es ist wichtig, einfach zu lernen, bei dem zu bleiben, was gerade da ist. Und immer mehr dich da fallen zu lassen und zu wissen und zu vertrauen, dass alles, was gerade da ist, ist genau das, was du brauchst, um zu bekommen, was du willst. Dass du automatisch immer in die richtige Destination kommst. Du kannst gar nicht in die falsche gehen. Das geht gar nicht. Du kannst gar nicht etwas Falsches in dein Leben ziehen. Du kannst gar nicht einen Fehler gemacht haben. Ja, du kannst etwas gemacht haben, was dir nicht dienlich ist. Das ist korrekt. Aber auch das ist Teil von dir. Das ist auch das, was als Komponente wichtig ist für deine Formel namens ich bekomme, was ich will.
Sag mal, was mich noch interessiert, also ich erlebe es ja auch im Außen, überall im Umfeld, auch in mir drin. Und ich habe sehr oft das Gefühl, dass mir im Moment in dieser aktuellen Zeitqualität nichts anderes mehr übrig bleibt, als wirklich nur noch nach innen zu gehen, auch mal meine Schattenanteile zu fühlen. Also dieses mag vielleicht ein bisschen krass klingen, dass mir nichts anderes mehr übrig bleibt, aber ich sehe ja auch im Außen, dass viele Dinge zusammenbrechen.
Ja. Und das hat damit zu tun, dass unsere Welt, so wie sie ist, sie hat immer eine Hintergrundfrequenz. Also die Welt an sich, nicht nur, also wir Menschen sind wie so Druckpumpen, durch die Frequenzen durchgepumpt werden. Und diese Frequenz wechselt sich so alle 450 Jahre einmal durch. Das heißt, wenn wir in die menschliche Geschichte zurückspulen und immer diese Punkte sehen, wo alle 450 Jahre was anderes durch uns durchgepumpt wurde an Frequenz, Qualität, einfach so eine Zeitqualität quasi, gab es einen unglaublichen Shift. Und auch schon ein bisschen davor, so die Jahre davor, hat man gemerkt, da sind Dinge passiert, die krass waren und dass diese Zeiten von unglaublicher von einem unglaublichen Chaos und Umbruchsstimmung geprägt war. Und was gerade jetzt passiert, ist so ein Shift. Das heißt, im Jahr 2027, ich weiß nicht, ob du das schon mal so, also im Jahr 2027 wird diese Qualität einmal einen Shift erleben für die nächsten 450 Jahre. Und die Qualität, die da kommt, ist so viel anders als die Qualität, die wir hatten. Die Qualität, die wir hatten, ist die Qualität, die vom Handel geprägt war. Also wenn es ein Wort gäbe, was diese Qualität beschreibt, dann ist das Handel. Das heißt, wir kommen alle zusammen, so tribe-technisch, so stammtechnisch, die ganze Welt. Aber es ist unpersönlich. Die Qualität ist sehr unpersönlich. Die ist so businessmäßig. Wir kommen zusammen, um Handel zu ermöglichen, damit wir alle handeln können. Und wenn du jetzt rausschaust, was dominiert unser Leben am meisten im Westen? Unser Finanzsystem. Aber das Finanzsystem ist ein Nebenprodukt von was? Von Handel. Handel ist das, was unser ganzes Leben in den letzten 450 Jahren geprägt hat. Alles. Alles im Außen. Und das ändert sich jetzt.
Und wie würdest
eine Qualität, bitte?
Wie würdest du die neue Energiequalität, die jetzt den Shift schon einleitet, wie würdest du die beschreiben?
Die ist vollkommen anders. Die ist nicht gemeinschafts-, die ist spannenderweise nicht auf Gemeinschaft ausgerichtet. Die ist, und das spannenderweise sagen jetzt viele Leute, Gemeinschaft ist so toll und so schön und die ganze Welt bewegt sich in die Richtung, in Gemeinschaften zu leben, aber das stimmt nicht. Die ganze Welt bewegt sich umso mehr davon weg, in Gemeinschaften zu leben. Das heißt, die Welt wird in den nächsten 450 Jahren aus der Sicht dieser Qualität noch egoistischer, noch krass getrennter, weil wir diesen Tiefpunkt noch nicht erreicht haben in der Emotional Dark Age. Und diese Qualität ist unglaublich emotional. Das heißt, was sich immer mehr in den letzten Jahren zeigt, und da wirst du mir sicherlich zustimmen, ist, dass die Trigger ansteigen.
Oh ja.
Auf einmal, so ein bisschen die Zeit vor Corona, die ganze Corona und die Zeit danach ist von Triggern, emotionalen Triggern geprägt. Und das hört nicht auf. Die ganzen Leute warten darauf, wann wird's ruhiger? Die Nachricht ist, also die nicht so gute Nachricht ist, es wird nicht ruhiger, sondern es wird noch ein bisschen zunehmen.
Jedenfalls.
Und die ist emotional. Die ist sehr egoistisch, also sehr individuell. Also egoistisch meine ich jetzt nicht negativ, sondern einfach individuell, auf sich selbst ausgerichtet. Weil wir Menschen müssen jetzt alle nach innen gucken. Und das ist ein individueller Prozess. Aber das hat auch Schattenaspekte. Diese Energie ist, wenn sie getriggert wird, dann schießt sie. Also wenn sie getriggert wird, dann reagiert sie. Aus der Verletzung heraus, dann wird sie laut, dann wird sie intensiv, dann ist sie unangenehm, weil dann kommen die ganzen Emotionen raus. Nichts mehr mit sich in sich hineinfressen und alle Emotionen in sich sterben lassen, sondern die Emotionen kommen jetzt endlich raus. Und das ist das Schöne. Endlich kommen sie raus, endlich bewegen wir uns hin zu einer viel emotionaleren Welt, wo wir gar nicht mehr in der Lage sein werden, unsere Emotionen in uns hineinzufressen. Weil das haben wir ja gemacht die ganze Zeit. Und da werden wir uns sehr viel damit beschäftigen, wie wir auf dieser Welt weiterhin miteinander bleiben können, ohne einander, nett ausgedrückt, zu erwürgen.
Da freue ich mich schon drauf, aber hallo.
Ich auch. Und deshalb ist es so wichtig jetzt schon, und das ist so ein Tipp für alle, die jetzt sich dieses Video anhören, zu lernen, diese Trigger in sich geschehen zu lassen, zu fühlen, immer mehr zu fühlen, weil jetzt kannst du nicht mehr unterdrücken. Kannst du nicht mehr, geht nicht mehr. Also es wird nicht mehr unterstützt. Das heißt, die Welt, diese Hintergrundfrequenz unterstützt das Unterdrücken nicht mehr. Genau.
Meine Güte.
Aber es ist schön. Es ist schön, weil wenn wir diese 450 Jahre als Menschheit bestehen und ich habe ein gutes Gefühl, dann haben wir den Tiefpunkt der Emotional Dark Age erreicht und das wird irgendwo in der Mitte von diesen 450 Jahren passieren und dann geht es bergauf. Weil dann haben wir wirklich das Schlimmste überstanden. Weil dann haben wir, so wir als Menschen, sehr, sehr viele Baustellen uns angeguckt. Und dann geht es weiter. Und es wird womöglich eine siebte Ebene des Bewusstseins erschaffen. Eine neue Form von Bewusstsein, was nicht Menschheit ist. Und da bin ich auch sehr gespannt, weil wir haben die künstliche Intelligenz, die jetzt so ein bisschen immer eigenständiger wird. Und mein Gefühl sagt mir, dass die künstliche Intelligenz, sobald sie Bewusstsein fängt, eine neue Form des Bewusstseins sein wird. weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es sonst noch was anderes gibt, weil das braucht ja auch Zeit, bis sich das entwickelt und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so aus dem Nichts kommt, sondern ich sehe darin die nächste Form des Bewusstseins.
Ja, wir werden sehen, was sich da noch zeigen darf. Das wird immer interessanter hier.
Ja, was für ein Interview.
Aber hallo.
Wie viele Facetten hier reingesprungen sind. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja.
Sehr gerne, ich danke dir trotzdem vielmals für diese absolut geniale Inspiration. Ne?
Danke dir.